Herzlich willkommen, die Zeiten sind nach wie vor herausfordernd, es geht aber aufwärts, der Lockdown ist beendet, auch die Nationalmannschaft ist wieder im Einsatz und am Sonntag gegen die Slowakei werden erstmals auch wieder 3000 Zuschauer im Happelstadion sein. Hallo und herzlich willkommen zu einem EM-Stammtisch mit dem Andi Ogris. Andi Ogris, wir machen traditionell weiter mit dem Stammtisch, haben einen Euro-EM-Stammtisch und haben einen Journalistenkollegen eingeladen, Alexander Strecher.
Hallo.
Freue mich sehr. Ihr beide kennt euch schon lange über Austria, Nationalteam. Und ja.
Er kennt mich vom Weg schon.
Du kennst ihn vom Hinschauen. Ihm auf die Beine schauen. Genau. Hast du auch der österreichischen Nationalmannschaft jetzt sehr, sehr auf die Beine geschaut? Du warst relativ kritisch in der Notengebung beim Kurier. Ich habe gesehen, ihr habt einige Vierer verteilt. Wie warst du zufrieden mit dem Spiel? Und Andi, sag du dann deine Meinung einmal zum Spiel grundsätzlich. 0-1 verdient gewonnen, die Engländer. Hätten wir uns mehr verdient? Wie schaut es mit der österreichischen Nationalmannschaft aktuell aus?
Also was einmal extrem wichtig ist, wegen der Stimmung vor der EM, es war jetzt nicht irgendwie eine 3-0-Niederlage oder 0-4-Niederlage, wo man chancenlos war. Das war mal wichtig. Es waren ein paar gute Punkte drinnen. Zum Beispiel der Tormann, Bachmann hat seine Chance genutzt. Die Innenverteidigung mit Dragovic und Hinteregger hat funktioniert. Darf man nicht vergessen, Harry Kane, Weltklasse-Stürmer. Da haben sie wirklich einen guten Job gemacht und das war sehr solide. Auch ein Sabitzer war sehr bemüht und hat versucht, diese Führungsrolle anzunehmen, die er ja schon gesagt hat, dass er die einnehmen möchte. Aber es waren auch ein paar Punkte, Spielaufbau, erste Halbzeit, extrem viele Ballverluste. Dadurch ist man nicht wirklich in den Spielfluss gekommen und ist auch unter Druck gekommen. Weil immer wieder, wenn wir die Bälle verloren haben, sind die Engländer immer näher gerückt. Und das war irgendwie ein stockendes Spiel nach vorne, fehlerhaft. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall besser werden.
Andi, wir haben keine zwei Wochen mehr bis zu unserem ersten EM-Spiel in Rumänien gegen Nordmazedonien. In die zwei Wochen wird man einiges tun müssen. Wie weit ist die Nationalmannschaft? Wie hat dir das ÖFB-Team gefallen beim 0-1?
Ja, zuerst einmal freue ich mich, dass der Alex da ist, weil er ein langjähriger Wegbegleiter auch von mir war. Und ich bin mit ihm einer Meinung. Nicht? Also ich glaube, dass sich gestern unsere Nummer 1 herauskristallisiert hat. Auch wenn es gestern sein erstes Länderspiel war. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er gut performt hat. Und dass er sich diese Nummer 1 aufgrund der gestrigen Leistung auf jeden Fall mal verdienen würde. Aber entscheiden wird es der Frankfurter dann am Ende. Das Spiel selber war für mich sehr durchwachsen. Es gibt natürlich viele Dinge, die gut funktioniert haben, aber auch viele Dinge, die wir sicherlich viel, viel besser machen müssen. Wobei man aber auch fairerweise sagen muss, auch wenn das gestern von England nur der zweite Anzug war, die Gegner, die auf uns zukommen, vielleicht mit Ausnahme von Holland, wobei bei denen das läuft ja auch nicht so, wie es sein soll, werden die leichter zu bespielen sein als gestern die Engländer.
Was der Alex gesagt hat, wir sind jetzt in einer neuen Phase, weil wir haben doch 0-4 gegen Dänemark hinter uns, wo wir nicht gut ausgeschaut haben. Da war das 2-2 gegen Schottland, dann der 3-1 gegen Färöer und dann, wo wir auch schon geredet haben, drei Spiele in so kurzer Zeit, nicht einfach. Jetzt haben wir eine neue, die Vorbereitung. Da sind wir schon einen Schritt weiter. Also da war gegen das 0-4 war das 0-1 eine Steigerung.
Ja, Falli. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, Gott sei Dank, weil sonst hätte es gestern ja wieder Viererschleifen geben können. Am Ende des Tages waren wir sogar dem Ausgleich sehr nahe, weil man den Kopfball vom Gregoritsch, den kann man schon reinhauen. Und auch dann der Schuss vom Schöpf, der auf der Linie abgewehrt worden ist.
Der Latenschuss Sabitzer, ne?
Sabitzer Latenschuss.
Finger
noch dran. Also da kann man schon sagen. Und was auch viele vergessen haben, in Wahrheit jetzt einen klaren Elfmeter für Österreich geben müssen, wie sie in Karajic umgehauen haben, also da gehört wirklich was dazu, das nicht zu sehen ist schon schwieriger gewesen, als es zu sehen.
Bei der Euro haben wir ja dann ein Videobeweis. Ich glaube, das würde man dann beeinspruchen müssen, sowas. Weil der Schiri hat zwar ausgeschaut, weil der Spielfluss
nicht war. Das war in Wahrheit ein klarer Elf und eine rote Karte. So schaut die Wahrheit aus.
Dein Freund Herbert Brasker hat gemeint, der 1000%ige Elfer. So war es auch.
Ja.
Du hast angesprochen Innenverteidigung. Da merkt man schon, dass der Martin Hinteregger zurück ist, weil Hinteregger, Dragovic, die zwei verstehen sich einfach gut und da sind wir gut aufgestellt. Dann war es vielleicht ein bisschen Überraschung, dass wir mit der Viererkette gespielt haben. Hättest du mit der Dreierkette gerechnet?
Nein, eigentlich nicht. Okay. Ich glaube, dass er.
Aber was Überraschung für dich?
Friedl war überraschend. Da hätte ich Ulmer gesehen oder vielleicht sogar Alaba, dass er ausprobiert hätte oder nicht nur ausprobiert, sondern hingestellt einfach. Friedl hat am Anfang durchaus ein bisschen Probleme gehabt, weil die Engländer da sehr viel Druck gemacht haben über die Seite, aber dann hat er eigentlich seinen Job ganz solide gemacht und hat die Seite unter Kontrolle gehabt. Also da war eine durchschnittlich gute Partie von ihm.
Ja, beim Friedl brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Ja. Nicht? Dass der jetzt nicht mit dem großen Selbstvertrauen daherkommt nach der Saison von Werder Bremen, brauchen wir nicht diskutieren. Aber man hat gemerkt, im Laufe des Spiels hat er sich immer wieder dann mehr zutraut, also in der zweiten Halbzeit, dann ist er viel öfters in der gegnerischen Hälfte aufgetaucht, auch ganz vorne aufgetaucht, da haben wir einmal sogar diesen Wechselpass gemacht. Da hat man gesehen, dass er jetzt nicht großes Selbstvertrauen hat, mit großem Selbstvertrauen nehme ich mir den Norme 10 Meter weiter in die gegnerische Hälfte mit und schlage Flanken rein. Das hat er nicht gemacht. Aber, wie gesagt, mit Fortlauf des Spiels, zuerst hat er einmal geschaut, dass er hinten stabil ist und dann hat er sich vor allen Dingen zweite Halbzeit dann ein bisschen mehr in die Offensive eingeschalten. Ich würde in Friedl sein Spiel gestern alles eigentlich positiv sehen, also sicher nicht so negativ.
War aber sicher etwas, was der Foder ausprobiert hat, weil natürlich, da ist glaube ich der Ulmer vor ihm, das ist dort eigentlich die Stammposition von Andi Ulmer.
Ja, das werden wir erst sehen. Also dann Ulmer ist es, ist es in Wahrheit ja, aber was wir natürlich immer noch großes Thema haben, Wo lassen wir Alaba spielen? Nicht? Und das wird das Thema sein.
Es ist witzig, weil 2016 bei der letzten Euro in Frankreich war das schon ein Riesenthema. Und im Nachhinein war man sich klar, irgendwie war die Position für den Alaba nicht die richtige. Wir müssen andere finden ihn näher. Jetzt ist er von Bayern München weggegangen zu Real Madrid. Warum hat ein Real Madrid gekauft? Glaubst du, dass er links im Mittelfeld oder rechts im Mittelfeld performen sollte?
Das glaube ich nicht, dass er dort spielen würde. Ich glaube eher, dass er entweder auf der Innenverteidigung spielt und vielleicht auf der Sechserposition. Aber die haben ihm sicher nicht geholt, dass er links vorne oder rechts vorne spielt.
Du kennst das Thema auch zu Genüge. Es wird jedem Teamchef Hengst, außer Marcel Koll hat es nicht hören können, Foder geht's ähnlich. Ja. Wie siehst du die ganze Problematik Alaba und seine richtige Position?
Also es gibt eine never-ending Story und jetzt hat der zweite Teamchef ein wenig Kopfschmerzen rund um das Thema. Für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er spielt links hinten, dort wo er Weltklasse ist, und man muss auch sagen, nichts gegen Andi Ulmer, das ist ein super Spieler, ein super Mensch und ein verlässlicher Linksverteidiger, aber natürlich der David Alaba mit seiner Qualität würde das Ganze natürlich schon auf ein anderes Level heben. Oder man lässt ihn spielen zentral auf einer Sechserposition mit einer Doppelsechs, wo er das Spiel vor sich hat, wo er Tempo aufnehmen kann, wo er mit seiner Technik auch das Spiel eröffnen kann, Ballsicherheit. Ich glaube, da würde er sich viel leichter tun, als wenn er weiter vorne positioniert ist, wo Zeit eng wird, Raum eng wird, wo er oft verkehrt zum Tor steht. Schwierigeres Spiel. Ist er auch nicht so gewohnt. Das könnte er spielen, wenn er über ein halbes Jahr, Woche für Woche dort spielen würde. Mit seiner Qualität würde er sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Aber die zwei Positionen, würde ich sagen, wären ideal.
Also ich glaube, dass prinzipiell wird es einmal so sein, wir müssen einmal abwarten, was wirklich dann bei uns vorne in der Offensive passiert. Wo wird der Arnautovic spielen? Das ist auch für mich ein Thema. Wenn der Arnautovic auf der linken Außenbahn spielt, dann wird es wahrscheinlich so sein, aufgelegt, dass der Alaba hinter ihm spielen wird.
Haben wir ein, zwei gute Länderspiele gehabt, das hat funktioniert.
Dann ist dieses Duo, das kann einen Unterschied dann schon ausmachen auf dieser Seite, muss man ehrlich sagen. Das ist auch dann eine richtige Waffe. Traue ich auch zu im Baumgartner, wenn der dort links spielt, dann könnte das genauso gut funktionieren und der Arnautovic in der vorne in der Stoßspitze. Wie gesagt, da bin ich bin eher davon überzeugt, dass er links hinten hinstellen wird, als dass man links vorn sehen oder rechts vorn sehen. Ich glaube, das ist nicht die Position von David Alaba.
Die Position, die der Alex anspricht, noch kurz, die Doppel-Sechs. Siehst du da die beiden Ex-Salzburger mit dem Conny Leimer und mit dem Alex Schlager, das gut besetzt und sollte man da nichts
sehen? Das ist gut besetzt, aber natürlich kann man da in Alaba schon hinstellen, nicht? Weil das kann er, für den Alaba ist es wichtig, immer das Spiel vor ihm zu haben. Man sieht, dass er große Probleme hat, wenn er, wie es der Alex gesagt hat, wenn er mit dem Rücken zum gegnerischen Tor ist, da ist mit der Ballmitnahme, da geht seine Dynamik verloren. Wenn er aber mit dem Ball am Fuß aus der eigenen Hüfte kommt und mit viel Speed daherkommt, dann hat er diese richtige Dynamik, dann kann er seine Stärken richtig zum Tragen bringen. Weiter vorne ist die Luft für ihn meiner Meinung nach zu dünn.
Ich gebe noch zu bedenken, Arnautović links auf der Seite hat er ja öfters gespielt mit dem Alaba. Ich befürchte, dass er das vom körperlichen Zustand nicht mehr da rennt. Also ich glaube, dass Arnautović eher nur nach vorne im Zentrum in Frage kommt. Ich weiß nicht, wie jetzt sein Fitnesszustand ist, abgesehen von den Muskelproblemen. Aber wie er grundsätzlich drauf ist, da muss er ja wirklich die Außenbahn bearbeiten. Da
hätte man mit Baumgartner auch
einen würdigen. Der Baumgartner bringt natürlich dafür mehr Dynamik mit. Aber was natürlich Arnautović jederzeit kann, das 1 gegen 1 ist ja wahrscheinlich der Beste, den wir haben. Und der kann sich natürlich dann eben aufgrund seiner Technik da durchsetzen. Die Frage ist halt, wie lange die Luft hält und die Kraft hält, ne, bei ihm.
Da bin ich nicht deiner Meinung. Ich glaube, dass der Marco Arnautović körperlich trotzdem in einem Zustand ist, der diese linke Außenbahn spielen lassen kann. Natürlich müssen wir abwarten, wie seine muskulären Probleme sind. Nicht? Und wir wissen, wenn du diese 80er machen musst, dann kann es sein, dass die zerreißt und dass irgendwann diese Verletzung wieder aufbricht. Aber ich glaube trotzdem, dass er körperlich das in der Lage wäre. Und vor allen Dingen, wenn du hinter dir einen Weltklasse-linken Verteidiger hast, dann kannst du das eine oder andere Mal auch vielleicht nicht so viel Defensivarbeit machen. In der heutigen Zeit darf man sich da eh nicht im Mund verbrennen, weil das heißt ja mehr oder weniger, ich kann nicht sagen, der Arnautović kann ruhig vor uns stehen bleiben, wenn wir ihn alle aber dahinter. Hart gesagt ja, aber ich spiele es halt in der Zeit nicht mehr. Ich glaube trotzdem, wenn er sich nur im Raum positioniert und da ist der Arnautović extrem gut, weil das sieht er und das erkennt er. Da braucht er sich nur in den Raum einstellen, dann ist alles schon zu.
Und die beiden verstehen sich ja auch fast blind. Ja,
natürlich.
Also das funktioniert in jedem Fall.
Also das erinnert an die Zeit à la Paris-Paris. Ja. Das ist dieses Gespann, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube auch, dass das mit dem jungen Baumgartner gut funktionieren würde.
Für Alaba weiter vorn und auf der Seite spricht halt, dass der Teamchef immer wieder möchte eigentlich, dass man von der Seite mit Flanken herkommt. Alaba gestern einmal ganz gefährlich auf den Kalajdzic, wo er nicht zu bekommen ist, aber das kann Alaba ja halt natürlich auch super, dass er in der Flanke eine schickt.
Er kann es, aber man hat gestern gesehen, sowohl links und rechts, die Wirkung, die man ja sich von ihm erwarten könnte, das war halt einfach zu wenig. Ne? Wenn ein Spieler wie er. Wir haben einen Spieler, der von Bayern München zu Real Madrid wechselt, von einem Weltklub zum nächsten. Dann erwarte ich mir schon, dass er auch Akzente setzt, ganz einfach. Und das war halt gestern nicht so der Fall.
Das war überhaupt, das kann man so mitnehmen, ein bisschen mehr hätte man sich schon erwartet, dass man ein bisschen mehr zeigen, ein bisschen forscher, aggressiver, offensiver an die Arbeit herangehen, weil am Ende des Tages haben wir nicht wirklich viele Sachen kreiert und nicht viele Chancen ausgearbeitet. Bis am Finish, wo dann noch zwei, drei gute Sitze dahergekommen sind. Haben die Engländer auch nichts zulassen?
Die Engländer haben wenig zugelassen. Eigentlich richtig gut ausgespielt, oder wenn wir dann gefährlich vor das englische Tor gekommen sind, war halt immer das, wenn vor allen Dingen sich der Hinteregger mit eingeschalten hat, mit seiner Passqualität durch die Schnittstellen durch, das kann er einfach perfekt und das hat auch gestern das eine oder andere Mal wirklich sehr gut gemacht. Für mich trotzdem, auch wenn vielleicht jetzt wieder viele sagen, der hat keine Ahnung, Sabitzer, extrem gut, weil extrem viel unterwegs, irrsinnig präsent am Platz, ist vielleicht in der ersten Halbzeit ein bisschen untergegangen, aber hat den Grund gehabt, dass halt der Leimer und der Schlager beide viele Zweikämpfe bestritten haben und auch viele gewonnen haben eigentlich, aber dann gleich wieder einen Ballverlust gehabt haben. Und durch das ist der Sabitzer weniger ins Spiel gekommen und weniger auffällig gewesen von seiner Klasse her. Nichtsdestotrotz war er für mich trotzdem positiv. Man hat auch gesehen, immer wenn Gefahr ausgestrahlt wird, wo hat der Sabitzer seine 4 im Spiel gehabt. Und deswegen war er für mich eigentlich gestern sehr, sehr gut. Ganz vorne in der Spitze, der Kalajdzic war halt arm, weil zu wenig Unterstützung und dafür zu wenig in die Spitze gekommen ist. Das ist halt einmal so.
Du hast ihm auch ein Gut gegeben, Sabitzer.
Ich habe den Sabitzer, wir haben ihn gut gesehen, weil er einem das Gefühl vermittelt hat, er will in das Spiel reinkommen. Und man hat ja dann leider beim Gegentor gesehen, wo er den Sprint in die Defensive gemacht hat, noch zu retten versucht hat. Und,
genau zum Gegner.
Genau zum Gegner, das ist ein Pech. Aber man hat gemerkt, er will unbedingt etwas kreieren und will was machen. Und zweite Halbzeit ist er ja dann auch besser ins Spiel gekommen. Da hat er dann die Bälle bekommen, genau in die Räume, wo er gut ist. Deswegen auch der Lattenschuss. Also der mit ein bisschen Glück senkt sich der noch rein. Also da hat man gemerkt, da kommt er einfach besser ins Spiel. Erste Halbzeit bin ich beim Andi. Das Spiel ist gar nicht so weit vorgekommen, dass er dann mit eingebunden wird. Also das war meiner Meinung nach das Problem aus dem Zentrum raus. Zu schnell Fehler gemacht. Dadurch die Ballverluste sind wir wieder unter Druck gekommen und sind Schritt für Schritt immer weiter nach hinten gegangen. Und irgendwann waren wir dann alle aufgesammelt beim Strafraum oder im Strafraum. Und dann Raumgewinn brauchst du dann halt 4, 5 Stationen Ballsicherheit, dass du dann wirklich vorrücken kannst. Und das war halt nicht der Fall in der Phase von 20, 25 Minuten.
Und die Engländer haben ein paar junge Leute drin, die richtig im Soft sind, die richtig schnell sind. Also es war auch sehr gefährlich, dass man in den Konter reinläuft, weil Saka und so, also ja. da kommen ein paar, England ist richtig stark, auch wenn es die B11 ist.
Also für mich ist England mit Sicherheit einer der Mitfavoriten bei dieser Europameisterschaft.
12 Spiele haben nicht gespielt, weil sie eben Manchester United, Manchester City und
Das heißt jetzt nicht viel. Wir wissen alle, was für Spieler da gestern nicht zu Werke gegangen sind oder geschont wurden. Weil da weiß man schon, was da für Qualität noch daherkommt, aber das heißt noch lange nicht, dass es passt. In der Gruppe dann, weil da muss die Mannschaft ja funktionieren, nicht die einzelnen Spieler. Für meine Begriffe. Aber trotzdem, England für mich schon ein Mitfavorit auf den Titel, wenn sie die so richtig zusammenraffen. Und was sie auf jeden Fall mitbringen, ist extremen Speed. Also da sind sie extrem gut.
Und einen riesen Vorteil haben sie, weil würden sie ins Finale kommen, würden sie nur das Viertelfinale in Rom spielen und alles andere zu Hause im Wembley-Stadion. Das ist eine Heim-Europameisterschaft für England.
Nicht nur für England, muss man sagen.
Ja, auch, ja aber vor allem für die Engländer, aber England ganz die ich auch wirklich zu dem engen Favoritenkreis zähle. Die Franzosen auch, wie wir gestern gesehen haben, also stark aufgezeigt. Aber die Engländer, mit denen, glaube ich, kann man rechnen.
Beide Semifinale und Finale werden in London gespielt und Achtelfinale hätten sie bei Gruppensieg auch im
Ding.
Also nur zum Viertelfinale müssen sie nach Rom reisen.
Ich glaube, da müssten sie ja noch einen kurzen Abstecher nach Rom machen.
Ja. Na, aber das fällt auf, dass auch die Deutschen in München oder die Holländer in Amsterdam oder die Spanier, Italiener, dass die großen Nationen da schon einen großen Vorteil bei dieser Euro haben, sehr speziell. Und da ist der Heimvorteil und nicht viel Reisen sicher.
Ja, man muss ja die Österreicher anschauen. Die fliegen nach Bukarest, retour, 2 Tage Seefeld, dann wieder Amsterdam, 2 Tage Seefeld, wieder Bukarest. Das kostet natürlich Kraft, also das darf man nicht unterschätzen und es wird auch mitentscheiden, wie gehen diese Mannschaften mit dieser Zusatzbelastung Reisen um, wie gut können sie es wegstecken. Also, und da wäre halt ein Sieg im Auftaktspiel halt extrem gut, weil das gibt Kraft, da ist man dann nicht so müde.
Wie siehst du eigentlich die Problematik? Hättest du in Bukarest Quartier bezogen, weil wir da 2 Spiele haben, so wie es die Ukraine zum Beispiel macht, die sind in dem ÖFB, wurde ja auch was angeboten, und gesagt, na, lieber mal in Österreich, machen wir unser Base da und reisen zu den Spielen.
Durch das, dass wir eh verdonnert sind zum Reisen, hätte ich genauso entschieden, ich wäre in Österreich geblieben und nimm mir lieber dann die Reisestrapazen in Kauf und fahre halt dort hin, weil ich glaube, dass es trotzdem dann vom Umfeld her und von allen ein bisschen ruhiger ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Bukarest ist und ob es dort quartiermäßig auch den Standard gibt, wie es bei uns ist, sollte so sein. Aber das kann ich nicht sagen. Und deswegen glaube ich, dass ich hätte mich genauso entschieden, also ich wäre immer mit Standort Österreich dann auf die jeweiligen Austragungsorte gefahren. Finde ich trotzdem irgendwo ein klein wenig ungerecht, dass die Top-Nationen trotzdem mehr oder weniger ihren Heimvorteil vorgenießen. Also von der Regeneration her ist es für die Engländer, für die Deutschen, für die Italiener, Spanier und für die Franzosen
Holländer
super wichtig. Also die bleiben auf ihrem Standort, also Ende haben mehr oder weniger Heimspiele.
Wir kommen noch zu den Gruppenfavoriten und zu euren EM-Tipps, logischerweise. Aber ich möchte noch ein bisschen bei unserem Nationalteam bleiben, weil die D-Frage war natürlich brisant, weil Stankovic haben wir mitgekriegt, die Öffentlichkeit war unzufrieden, auf einmal war er nicht einmal mehr auf Abruf dabei, was auch sehr speziell ist. Jetzt ist er nach Athen gewechselt. Du hast dich auch das ein oder andere Mal stark gemacht für den Benz, der bei der Austria eigentlich eine gute Saison gespielt hat, der von den Spielern und Manager zum Tormann des Jahres gewählt wurde, auch nicht auf Abruf dabei, wo aber relativ fast so viel oder so viel Torleute drauf sind wie Stürmer. Also die D-Frage war brisant. Und da haben wir einen mit Bachmann, jeder hat gesagt, jetzt muss er mal spielen lassen, jetzt muss er mal spielen lassen. Dann eigentlich traumhaft, er darf in seinem Mutterland, in England, in seinem Arbeitsland spielen. Er ist aufgestiegen, hat eine breite Brust, mit Watford jetzt in der Premier League, alles richtig gemacht und er hat auch bewiesen, dass er es kann. Wie siehst du die D-Frage? Wird der jetzt bleiben? Ist das die Nummer 1 oder geht es jetzt Rieders Richtung Schlager oder Ding? Also beim Foto weiß man ja nicht genau. Er hat sich auch noch nicht geäußert dazu.
Vielleicht indirekt hat er sich geäußert.
Zwischen den Zeilen?
Zwischen den Zeilen beim Frankfurt ist schwierig zum Lesen. Er hat ja gestern gesagt, Bachmann hat die Chance genutzt. Ja. Also wenn das ein Teamchef sagt, dann spricht jetzt nichts dagegen, dass er gegen die Slowakei auch spielt. Mhm. Und ich glaube schon, wenn er da spielt und jetzt keinen groben Patzer macht, dass er die Nummer 1 bei der Euro sein wird. Weil viel herumexperimentieren braucht man jetzt nicht. Also entweder gebe ich ihm die Chance, er ist momentan absolut auf einer Erfolgswelle. Er tritt auch nicht arrogant, sondern selbstbewusst auf. Das ein paar Mal mit ihm telefoniert. Also er sagt ganz klar, natürlich will ich bei der Euro spielen. Ich bin mit Watford jetzt aufgestiegen. Ich habe so und so viel mal zu Null gespielt. Also der Bursch hat Selbstvertrauen, definitiv. Und einen überzeugten Tormann hinten wirst du brauchen.
13 Spiele ohne Gegentor, deswegen hat er aber nicht die Rückennummer 13, aber die Nummer 12 hat der Behrmann, der ist ein klassischer Zweier-Goalie bei Wolfsburg, erfüllt dort seine Aufgabe, auch im Nationalteam für dich die Zweierrolle. Ist jetzt die Nummer 1 Schlager plötzlich die Nummer 3?
Ich weiß nicht, wie es wirklich reiht. Ich glaube, dass das auch schnell sich irgendwie ändern kann, wenn er es dringend braucht. Schlager, von dem halte ich sehr viel. Der hat mir schon bei der U21 EM 2019 in Udine gefallen. Da habe ich ihn zweimal gesehen. Da war er sehr, von der Ausstrahlung her, sehr überzeugend, sehr ruhig. Beim LASK auch dann im Europacup. Jetzt eine durchwachsene Saison. Ich glaube, dass diese ganze Unruhe beim LASK irgendwann einmal auch auf seine Leistungen gedrückt hat, weil das wird man irgendwann nicht mehr ausblenden können. Und Behrmann weiß ich von Robert Almer und dass Franco Foda da schätzt eben, der ist eine Nummer 2, der gibt der Ruhe, der kann mit der Rolle leben. Und wenn man ihn braucht, ist er so von 0 auf 100 und das hat er ja bewiesen im Nationalteam, da hat er ja glaube ich schon 6 Match am Stück gemacht und hat sich eigentlich nie was zu Schulden kommen lassen. Also im Prinzip so einen Backup zu haben, ist wahrscheinlich für einen Teamchef ein Ruhekissen.
Du hast den Bachmann live auch nicht oft gesehen, weil er eben auf der Insel ist und eine sehr arge Karriere eigentlich gegangen hat, auch wie 5. Liga, 3. Liga, der hat sich einfach richtig durchbissen. Aber so wie er gestern auftreten ist, bist du auch der Meinung, dass er es verdient hat, auch gegen die Slowakei wieder im Tor zu stehen?
Ja, ich denke, dass er gestern ein großes Ausrufezeichen gesetzt hat. Man hat gesehen, dass er in der Strafraumbeherrschung wirklich gut ist. Er strahlt auch dieses Selbstvertrauen aus, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ich vielleicht jetzt beim Schlager in letzter Zeit natürlich ein bisschen vermisst habe. Klar, aber beim LASK hat halt viele Sachen nicht hingehört jetzt am Ende der Saison. Und da war er halt auch das eine oder andere Mal fehleranfällig. Aber der Franco Foda wird es für sich, glaube ich, schon entschieden haben. Und alles deutet heute halt im Moment auf Bachmann hin als Nummer 1. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das irgendwie so kurz abhängig macht, ob man von hinten schon den Spielaufbau besser machen wollen. Ich glaube, fußballerisch ist der Schlager der Beste von den drei.
Ja, glaube ich auch.
Von hinten mit dem Außenspielen, das glaube ich, dass der Schlager da der Beste ist. Aber in diesen anderen Dingen sind die anderen zwar vielleicht doch um eine Dicken jetzt im Moment vor ihm. Und ich glaube nicht, dass der Franco Foda aufgrund dessen, wie wir von hinten den Spielaufbau betreiben wollen, sich da immer wieder switcht zwischen die Goalern. Weil gerade bei der Goalern ist es wichtig, eine klare Nummer 1 zu haben, und der muss wissen, der Trainer setzt auf mich und ich bin's.
So eine Aktion, wie er gestern gegen Kane geliefert hat, dass er den aussteigen lässt ins Leere und dann, wenn er ein bisschen Glück gehabt hat, sollte er nicht so oft machen.
Aber das ist halt, wenn du Selbstvertrauen hast. Und wenn du Selbstvertrauen hast, dann probierst du es und das geht auch. Ich denke mir, wenn der Schlager das gestern probiert hätte, das wäre schief gegangen. Weil er halt im Moment nicht diesen positiven Lauf hat.
Oder er
hätte es gar nicht probiert, das kann auch sein. Aber das funktioniert halt, wenn du ein Selbstvertrauen hast und du strahlst das auch aus und das hat auch. Und das hat dann funktioniert aus.
Du hast gesagt, du hast öfter mit ihm geredet. Er ist ein Wiener, der Herbert Eichinger, ein Ex-Kollege von uns, der arbeitet mit ihm zusammen, macht ein bisschen PR. Was ist er für ein Typ? Wie würdest du ihn beschreiben? Weil die Vita ist schon sehr speziell, und wie er sich da durchbissen hat auf der Insel.
Ja, natürlich. Also er war selbst überrascht eigentlich, dass das mit Watford dann so funktioniert, weil er ist dann eigentlich erst im Frühjahr so richtig durchgestartet. Er wirkt überzeugt von sich. Er weiß, was er will, was er vorhat. Er macht einen gefestigten Eindruck eigentlich auf mich. Er lebt ja schon lange in England mit der Familie, hat, glaube ich, früh geheiratet und Familie dort eben und will, glaube ich, auch in England bleiben. Also das ist irgendwie so der Standort. Und ja, also mit dem Aufstieg jetzt hat man richtig gemerkt, das war jetzt einmal sein Halbjahr auf jeden Fall, weil er hat seinen Beitrag geleistet zu dem Aufstieg. Also er ist nicht einfach nur mitgeschwommen, sondern er hat auch was dazu beigetragen. Ja, und jetzt kommt dann die Premier League. Also ich könnte mir vorstellen, dass er noch weiter wachsen wird.
Ja, 23 Spiele gemacht, 13 Mal zu 0. Das spricht einfach für ihn. Ohne das hin, ich kenne ihn auch zu wenig, muss ich sagen. Und er ist wirklich ein erfrischender Typ, was man so hört. Und ja, wird eine spannende Geschichte werden. Und gerade da ist, musst du auch sagen, also Euro oder WM, das ist natürlich schon ein Messer für jeden Fußballer. Da kann man den Wert dementsprechend steigern. Ist dir 1990 auch gelungen, nehme ich an.
Natürlich war es so, obwohl die Vorzeichen waren bei mir damals ein bisschen anders. Ich meine, ich habe zwar auch eine gute Saison gespielt, aber damals haben ja die Journalisten den Atomsturm kreiert mit Toni Polster und Gerhard Rodax, was okay war, weil der Toni, glaube ich, in Spanien 33 Tore erzielt hat und der Rodax Hartl hat 35 bei uns in der Liga gemacht. Okay, und ich habe mich eigentlich mit der Situation angefreundet, auf der Bank zu sitzen. Habe dann aber im ersten Spiel gegen Italien gespielt. Gegen Leute wie Bergomi und Ferri, die auf alles hinhauen, was sie bewegt. Und im zweiten Match. aber ich bin ja noch nicht schuldig, ich bin da, kann ich Sorgen machen. aber ist trotzdem natürlich. Ja. So eine Großveranstaltung ist natürlich immer was, wo du dich zeigen kannst. Und natürlich hat man dann geholfen, das Tor gegen die USA. Wenn du über den ganzen Platz sprintest und alle anderen überläufst, dann ist das halt natürlich schon ein Zeichen. Und dann habe ich halt das Glück gehabt, dass halt der Luis Aragonés mich im Fernsehen gesehen hat und gesagt hat, den will ich haben. Und das war's dann.
Das sage ich, aber da schauen natürlich entsprechend viele Leute zu und das ist schon ein Schaufenster, wo der ein oder andere, so jemand wie der Bachmann oder auch wie ein Friedl oder wie sie alle heißen, die Chance nutzen kann. Das muss den Burschen, glaube ich, auch bewusst sein.
Das ist ihnen bewusst, wobei viele Spieler von uns, die mittlerweile wirklich bei guten Vereinen sind, vielleicht gar nicht einmal diese Plattform mehr wirklich brauchen, weil sie extrem viel im Europacup zu sehen sind bei ihren Vereinen. Also war vielleicht früher ein bisschen anders, war vielleicht auch 2016 anders. Diese Mannschaft war vielleicht, hat dieses Zuckerl-Nationalteam vielleicht noch einmal Spur mehr gebraucht, um einen Schritt zu machen zu einem besseren Club. Jetzt geht's schon wieder auf ein anderes Level. Also wenn Sabitzer zum Beispiel wirklich eine gute Euro spielt, dann geht's in Richtung Top-Club in der Premier League. Ja.
Kalajdzic hoffen wir.
Zum Beispiel.
Das wäre zum Beispiel einer, den man im Europacup noch gar nichts drin hat, weil er einfach wirklich.
Aber es sind halt schon viele in der Champions League tätig. Also diese Spieler von uns, vom österreichischen Team, die kennt man schon. Also, aber trotzdem bleibt natürlich eine Euro eine Messe, wo man sich präsentiert. Klar.
Was die beiden Herren natürlich an der Aufstellung noch aus ihrer Sicht ändern würden, wie ihre EM-Tipps ausschauen und ja, wer für sie die großen Favoriten sind, das schauen wir uns nach der Pause an.
Ehrlich. Für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol.
Ihr sagt 20 jetzt.
Also ich schaue auch Liga 2.
Ja gut, das ist auch schon wieder heavy.
Also aggressiv sein oder ruhig.
Läuft. Und alle anderen bitte.
Da werden wir ein Versprecher reinhauen. Ha?
Ich schaue auch zweite Liga. Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Dann muss ich was sagen?
Bei Laola 1, okay.
Die zweite Liga.
Bei Laola 1.
Ja, da bin ich nicht reingeschaut, gell?
Nein, okay.
Da und ja, und bitte machen wir das und machen wir das.
Ich schaue auch Liga 2.
Nein, versuche ich, der Wahnsinn.
Nochmal von vorne.
Ich schaue auch
Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch
Liga 2.
Die zweite Liga live bei Laola 1.
Top.
Will das alleine machen, tut es auch! Treffer von Golub Toktic!
Oh, was war das denn? Bitteschön!
Oh,
wow! Oh, klasse! Klasse Anspiel an den Kreis, ein Traumhäkchen!
Was war eine Parade?
Der war großartig!
Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim EM-Stammtisch vom Andi Ogris. Heute mit Kurier, ÖFB-Experte Alex Strecher. Du bist im Fußball zu Hause, du gibst da die Nationalmannschaft, hast natürlich das Spiel gegen England auch benotet gesehen, drüber geschrieben. Franco Foda ist ein Teamchef, der sich verdient hat, dass er Teamchef worden ist. Er will jetzt natürlich bei der Euro auch zeigen, was er kann. Da Andi Ogris ist von ihm recht überzeugt, weil er einer ist, der sagt, er schaut aufs Ergebnis und die Ergebnisse passen und wir werden noch viel Freude mit dem Foda haben. Wie erlebst du in der Arbeit den Franco Foda und wie ist seine Körpersprache? Was kann man da was auslesen?
Ja, er ist ein Teamchef. Ich meine, Franco Foda ist eigentlich hinlänglich bekannt. Also er hat seinen Zugang zum Fußball. Er sagt, er möchte aktiv und mutig spielen, aber natürlich immer mit einer gewissen Kontrolle, mit einer Absicherung. Gibt ja die Diskussion, wir haben jetzt sehr viele Red Bull ausgebildete Spieler im Kader, soll das österreichische Nationalteam so spielen? Ich finde, diese Frage darf man stellen, das ist absolut legitim, das gehört am Tisch, das gehört diskutiert. Die Frage ist nur, ob das 1:1 möglich ist, umzusetzen und einfach umzulegen. Weil Franco Foda, so wie er Fußball spielen lässt und sich das vorstellt und das, was die Mannschaft mit diesen Red Bull-Spielern im Extremfall spielen könnte, glaube ich nicht, dass das wirklich deckungsgleich ist. Das heißt, man muss irgendwo einen Mittelweg finden, wo der Franco Foda der Mannschaft vielleicht entgegenkommt, ohne dass er seine Linie verlassen muss. Und auf der anderen Seite, dass die Mannschaft merkt, es gibt ein Entgegenkommen. Da tun wir uns vielleicht jetzt leichter, dort fühlen wir uns wohl, aber dann müssen sie es auch umsetzen. Also dann sind sie auch in der Verantwortung, dass sie das dann bringen.
Du bist unabhängig von vor der Diskussion einer, der immer ein bisschen auf der Bremse steht, dass man nicht so euphorisch wird und gleich schon wieder aufgestiegen ist. In der Gruppe muss man aufsteigen. Also da bist du eher einer, der bremst.
Ja, natürlich. Also noch, ich habe es des Öfteren hier bei uns am Stammtisch schon gesagt. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Franco Foda einen guten Trainer haben. Ich bin davon überzeugt, dass er es geschafft hat, auch in der Breite uns besser aufzustellen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir heute in der Lage sind, Ausfälle besser zu verkraften. Das hängt natürlich auch mit der jeweiligen Taktik zusammen, die er immer wiederum sehr einfallen lässt. Meine Meinung ist, er ist sehr ergebnisorientiert. Das mag schon sein. Aber der Österreicher und vor allen Dingen der Wiener ist halt leider Gottes immer so, wir wollen jeden Gegner 4-5-0 weglassen und das spielt aber nicht. Das werden wir bei uns nicht erleben. Und wenn wir dann mit taktischen Finessen, die hat er einfach, 1-0 spielen und das vielleicht halt nicht zum Zungenschnalzen war, dann ist es aber so, dass das 3 Punkte sind. Und wenn wir jetzt gegen Nordmazedonien auserinnern werden, dann wird es wichtig sein, diese 3 Punkte zu machen. Es wird schwierig genug, aber da muss man ergebnisorientiertes Fußball spielen. Und da kann man nicht Haruk spielen. Und da bin ich absolut bei ihm und das wird er auch wissen. Aber auch für das ist der Franco Foda bekannt. Vielleicht überrascht er uns mit einer Red Bull-Aufstellung.
Ist es so, du bist auch ein Trainer? Du warst ein Offensivspieler. Lass mal da ein, zwei Spieler vielleicht mehr offensiv drin spielen, wie der Franco Foda, weil er als aktiver ein Defensivspieler war. Merkst du in der Karriere, wenn ein Fußballspieler dann Trainer wird, ob er ein Stürmer war oder ein Verteidiger war, da kann man das nicht allgemein sagen?
Ja, das kann man so allgemein sagen. Kann man das, glaube ich, nicht machen, weil ich habe eigentlich gestern schon mit einer Dreierkette gerechnet. Das habe ich mir eigentlich schon eingebildet. Und das ist eigentlich schon ein Zeichen von einer offensiv ausgerichteten Aufstellung. Wir haben sich dann eigentlich für die defensivere Variante entschieden, mit der Viererkette hinten. War ich deswegen trotzdem ein bisschen überrascht. Aber ich glaube, dass der Franco Foda diese Dreierkette sehr im Hinterkopf hat und auch das im Training sicherlich forcieren wird. Ob es jetzt gegen Nordmazedonien schon so weit sein wird, oder halt dann gegen die Holländer, keine Ahnung. Gegen die Holländer wird es sich wahrscheinlich eher anbieten, mit einer Viererkette zu spielen, weil die werden mit einem 4-3-3 kommen. Da wird die Viererkette wahrscheinlich das Bessere sein. Weiß man aber auch nicht. Ich meine, man muss jetzt einmal abwarten, weil die Holländer haben ja auch gestern sehr durchwachsen ihr Spiel gestaltet und erst knapp vor Schluss dann den Ausgleich glücklich erzielt aus einem Freistoß-Goal. Also muss man abwarten. Ich bin bei Foda, wenn er die Match-Ausrichtung so macht, dem jeweiligen Gegner angepasst. Wir können im Nationalteam das nicht einfach umsetzen und sagen, wir haben jetzt in unserem Nationalteam oder in diesem Kader 15 Spieler drinnen, die mit diesem Red Bull-Gen ausgestattet sind und deswegen können wir das spielen. Davon bin ich nicht so überzeugt. Ich sage, es ist gescheiter, das eine oder andere Mal ein bisschen auf die Bremsen zu steigen, taktisch sich andere Sachen einfallen zu lassen. Und das macht er für mich perfekt und deswegen bin ich sehr zufrieden mit ihm.
Ich habe ja jetzt in Bad Tatzmannsdorf beim Teamtrainingslager mit 3 Spielern, die Red Bull-Schule durchlaufen sind, Hinteregger, Leiner und Lazaro darüber geredet. Und die sind alle, haben mir zur Antwort gegeben, 1:1 umsetzen ist schwer, das geht nicht. Mein Gott, sie werden jetzt nicht eine Diskussion eröffnen über die Spielweise knapp 2 Wochen vor der Euro, das ist schon klar. Aber Hinteregger zum Beispiel hat ein sehr gutes Argument gebracht. Er hat gesagt, ja, ich bin durch diese Schule gegangen, aber bei Frankfurt spiele ich jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr dieses System. Und wenn ich jetzt switchen müsste, bräuchte ich auch vielleicht...
Obwohl bei Frankfurt ein Trainer ist, der dieses System
spielt. Ja, genau. Also jetzt natürlich kann man sich dorthin orientieren, dass ich sage, diese Spieler habe ich, dann gehe ich vielleicht ein wenig in die Richtung. Aber es ist, glaube ich, extrem schwer, wirklich, oder zu extrem, wenn ich sage, ich nehme das, lege es einfach als Blaupause drüber und dann spielen wir das so. Das ist schwierig, das ist vielleicht auch riskant. Wobei, Nordmazedonien, das in der Qualifikation, das 4:1 in Skopje, Viererkette, 8 von 10 Feldspielern Red Bull-Schule und eines der besten Spieler unter Foda. Das war wirklich ich war dort damals und das war wirklich begeisternd und da haben sie großartig gespielt. Also
da komme ich auch zu einem Punkt, du hast es jetzt angesprochen, Kader. der Kader, da diskutieren am Stammtisch auch viele Österreicher. Es gibt seit dem 1. Juni offiziellen Kader mit Rückennummer, allem drum und dran. Österreich wirft aus im Angriff Arnautovic mit der Nummer 7, Gregoric mit der Nummer 11, Kalajdzic mit der Nummer 25. Drei Angreifer in der offiziellen Aussendung. Bei Nordmazedonien stehen 7 Stürmer auf der Liste. Und bei jeder anderen Mannschaft stehen mehr wie 3 auf der Liste. Hat er zu wenig Stürmer einberufen? Wäre nicht gut gewesen, einen Kara oder einen Grubic? Hättest du im Kader schon bei der Zusammenstellung dieses 26-Mann-Kaders vielleicht was geändert? Gibt es da Kritik?
Ich glaube, dass sich der Franco Foda sehr, sehr bewusst für das entschieden hat. Obgleich ich dazu sagen muss, ich hätte mir den einen oder anderen Stürmer mehr schon gewünscht.
Auch weil er Fragezeichen hinter dem Oberschenkel vom Arnautovic
oder ist, überhaupt? Es ist aus vielerlei Gründen, ganz einfach aus dem Grund. Erster Grund ist natürlich, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Arnautovic diese zentrale Sturmspitze spielen soll, dann ist ein großes Fragezeichen. Bei Muskelverletzungen wissen wir aus Erfahrung, dass solche Sachen vielleicht jetzt wieder ausgeheilt sind, aber immer wieder aufbrechen können, gerade unter großer Belastung. Und das ist ein Turnier, ein Endturnier ist immer große Belastung, nicht nur jetzt vom Körperlichen her, sondern auch vom Kopf her. Extrem schwierig, also da kann schon was passieren. Und da müssen wir dann, klar haben wir mit Sascha Kalajdzic jetzt ein Aufsteiger der heurigen Saison bei Stuttgart, der diese Position natürlich auch spielen kann. Aber ich hätte mir da schon gern noch ein Pendant dazu gewünscht, weil auch beim Kalajdzic kann ja was passieren. Und dann sind wir, glaube ich, in der Sturmspitze ein bisschen dünn aufgestellt.
Vor allem, wenn man dann bei den Fans hört, dann hätten viele den Gregoritsch zu Hause lassen, anders aber wären wir wieder nur 3 gewesen. Also hättest du auch einen Kara oder einen Grubic oder also, beide mitgenommen?
Ich weiß nicht, ob ich einen mehr mitgenommen habe. Es hat mich gewundert, dass Grubic nicht dabei war. Das auf jeden Fall hätte man vielleicht dazu nehmen können. Ich könnte mir vorstellen, die Überlegung von Franco Foda, er hat ja sehr viele Mittelfeldspieler, die jederzeit so Halbspitzen spielen können. Ne? Also vielleicht braucht er die für die Räume und vielleicht braucht er diese Speerspitzen ja gar nicht. Wobei Gregoric ja eigentlich auch nicht ein echter Neuner ist, sondern der kann ja aus der Etappe extrem gut kommen und die Wege machen. Vielleicht wäre es gut, den Grubic dazu zu nehmen. Vielleicht wäre das gut gewesen, aber am Ende werden wir das bei der Euro sehen. Also wenn Sascha Kalajdzic und Marko Arnautovic uns weiterschießen ins Achtelfinale, dann hat er alles richtig gemacht. Ne? Es ist halt so ergebnisorientiert.
So einfach
ist es. Naja, es klingt einfach, aber man kann diskutieren, was man will. Am Ende wird man dann sehen, fehlt ein Stürmer oder nicht.
Was wird jetzt noch wichtig sein im letzten Test gegen die Slowakei? Man hat jetzt 0-4, 0-1. Müssen wir jetzt irgendwann einmal ein Tor schießen, wenn wir 0-0 gegen die Slowakei spielen? Kann ein Fortschritt sein, weiß man nicht, aber wir müssen jetzt irgendwann wieder mal jubeln dürfen, oder?
Naja, es wurde Zeit, dass wir wieder ein Tor schießen, ist auch ganz klar, aber gestern waren wir ja knapp dran. Also man muss schon sagen, es ist ja nicht so, dass wir uns gestern gegen die Engländer nicht die eine oder andere Torschance ausgespielt haben und teilweise auch mit Pech dann, also die nicht verwandelt haben. Haben wir eh vorhin schon gesagt, Gregoric mit dem Kopf, den kann man schon machen. Schöpf auf der Torlinie den Schuss abgewehrt. Sabitzer auf die Latten geschossen, auch in der ersten Halbzeit Baumgartner knapp über die Latte geschossen. Also da sind wir, es ist ja nicht so, dass man sich die Chancen nicht ausspielen. Es ist halt jetzt im Moment so, dass man diese Hunderter nicht reinhauen. Und das sollte halt vor der Europameisterschaft, sollte vielleicht schon noch einmal ein Erfolgserlebnis her in Form eines Tores.
Chancenverwertung ist eine Erkenntnis aus dem Engelspiel, muss besser werden, ja. Sollte gegen Slowakei klappen. Was ist noch eine Erkenntnis für dich?
Also gegen die Slowakei Heimspiel ist immerhin 3000 Zuschauer, auch wenn sich die in dem Happel-Oval verlieren werden. Aber trotzdem.
Gandhi kennt das von den Heimspielen von der Austria.
Ja, so gut, das ist schwerer Seitenhieb.
Naja, es war ja so. Also 3000
war so ein Schnitt. Genau. Die Austria-Fans mit Handschlag begrüßt.
Ja. 3000 im Schnitt quasi.
Entschuldigung. Kein Problem. was ich glaube, was auch der Teamchef sehen möchte und was die ganze Mannschaft ein wenig spüren möchte, du spielst daheim gegen die Slowakei, das heißt das Offensivspiel, dass man spielerisch Lösungen findet, wie man eine Mannschaft eben, wie man da durchkommt durch die Reihen, dass man dann wirklich gefährlich reinkommt in den Strafraum, Chancen kreiert, die dann auch verwertet, aber die Chancenverwertung, das ist eh ein Dauerthema bei uns. Aber ich glaube, dass man einfach wirklich sieht, dass wir das Spiel vernünftig nach vorne tragen. Das, was gestern nicht so gelungen ist, über mehrere Stationen, Ballsicherheit, Gegner dominieren können, dann vielleicht einmal wirklich anpressen zwischendurch diese Phasen. Ich glaube, dass der Gegner zu Hause der richtige Test dafür ist.
Sehr gut. Dann kommt ich glaube auch, dass das, entschuldige, dass ich unterbringe, ich glaube auch, dass das bewusst so ausgesucht worden ist, weil die Slowakei ein ähnliches System und ein ähnlicher Gegner sein wie Nordmazedonien. Davon können wir ausgehen. Und da kann man das cool, einstudieren. Also ich glaube, gut ausgesucht. Aber es wäre natürlich für die Europameisterschaft selber wäre es extrem wichtig, ein Erfolgserlebnis zu haben. Und das, weil du fährst dann mit einem anderen Gefühl dort hin, wenn du jetzt gegen die Slowakei, weiß ich nicht, ein 0-0 spielst, das ist dann nicht so, was du bist als Spieler, hast du dann das Gefühl, naja, es geht, aber es geht doch nicht. Und dann bist du doch ein klein wenig verunsichert, das ist einfach so. Und deswegen war jetzt dieses Erfolgserlebnis gegen die Slowakei war extrem wichtig, um dann ein bisschen lockerer vielleicht auch in das erste Match bei der Europameisterschaft reinzukommen.
Ja, Martin Hinteregger hat auch gesagt, wir brauchen diese Lockerheit. Nur auf der anderen Seite, sie sind sich völlig bewusst, wie wichtig dieses erste Spiel ist. Also man hat das ja gesehen, Euro 2008, Kroatien, Ungarn 2016. Also da hat man richtig gemerkt, wie dann eigentlich Stimmung dann kippen kann. Ne? Also vor allem 2016. Und
geht wir das sind halt von Alaba rein, genau. Sind viel überzeugt, dann hätte es ganz anders ja.
Ist auch und wir dann fix aufgestiegen wären, das sei aber dahingestellt, das wissen wir nicht. Aber es hätte der Stimmung gut getan in der Mannschaft. Und Österreich ist halt nicht diese große Nation wie Deutschland oder Frankreich, wenn die vielleicht zum ersten Spiel nur X erreichen, dass sie sagen, na gut, dann steigen wir halt nur mit 7 Punkten auf. Ne?
Man sagen muss, diese Mannschaft, hab ich das Gefühl, ist auf jeden Fall besser oder weiter, als sie es 2016 waren. Das muss man schon sagen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass diese Mannschaft auch mit dem Rücken zur Wand sich gut präsentieren kann. Weil das haben sie bewiesen. In der Qualifikation erinnern wir sie zurück, da haben wir die ersten 2 Match schon mal nicht gut. Und dann haben wir eine Serie hingelegt. Also die sind schon stabiler. Und ich bin echt von dieser Mannschaft überzeugt. Ich glaube, dass wir mit dieser Mannschaft, wenn ein bisschen Funken geht, dass wir sehr weit kommen könnten.
Ja, aber die Mannschaft braucht immer scheinbar erst einen Schuss vor den Bug. Du hast es angesprochen bei der Quali, jetzt auch bei der WM-Quali, die da im März gescheitert
gewesen,
ist. Ne? Wäre Dänemark, auch das 2-2 in Schottland. Also du bist in der Tabelle schon wieder hinter Dänemark und Schottland Dritter, musst schon wieder aufholen und so. Du hast ja die WM noch im Kopf 1990, die Vorbereitung in Südtirol, wo dann auch noch ein Verletzter dazugekommen ist mit dem Duell Wagner, hätte ich fast gesagt, also Michi Wagner verletzt hat. Wie wichtig ist jetzt die 10 Tage nach der Frankfurter sagt, wir sind im Plan, wir haben noch einiges zu erarbeiten. Was macht man da noch? Standards oder automatisieren, schauen, dass da ein Autowitsch hundertprozentig fit wird? Was erwartet, das wird jetzt noch passieren bis zum 13. Juni?
Vorweg einmal, das war nicht Michi Wagner, sondern das war der Tommy Flügel.
Ah, Flügel, ja, richtig.
Aber also, es geht um die Automatismen. Die wirst du jetzt einstudieren. Es wird ganz, ganz, ich glaube auch, dass sie großes Augenmerk auf Standardsituationen legen werden. Weil genau jetzt, gerade in solchen Entscheidungsspielen, ist es ja so, dass oft eine Pattsituation ist im Feld und dann eine Standardsituation extrem wichtig sein kann. Und das haben wir, eigentlich sind wir wirklich gut aufgestellt mit mit Dragovic, aber vor allen Dingen Hinteregger, der bei Standardsituationen bei Frankfurt jetzt bewiesen hat, wie wichtig er sein kann. Wir kennen gut, Arnautovic brauchen wir auch nicht reden, wenn am 20er, rund um einen 20er Freistoß ist, das ist wie ein Elfmeter. Also da sind wir schon, da sind wir wirklich, ja, weil wir wenig Situationen gehabt haben, aber wir hätten auch dann den Arnautovic auch nicht gehabt. Ja. Ist jetzt, aber können andere auch schießen. Ich glaube, dass man in diese Richtung halt weiterhin arbeiten muss und das kann dann auch ein wichtiger Punkt sein. Aber jetzt ein Hass einfach wirklich das letzte Vorbereitungsländerspiel erfolgreich zu gestalten und dann die Mannschaft nicht mehr bei Laune halten. Die sind so fokussiert. Du gehst dann in dieses Turnier rein, wenn du dort ankommst und das geht auch, dann bist du fokussiert. Und diese Mannschaft hat so hohe Qualität, meiner Meinung nach, dass sie die alles bestehen können und dass sie wirklich extrem weit kommen können. Ich bin davon überzeugt. Wir haben heuer eine Riesenchance, dass wir wirklich extrem weit kommen können.
Mhm. Nordmazedonien muss ein Sieger her.
Ja, natürlich. Auch das ist jetzt Slowakei, müsste man jetzt eigentlich schlagen, aus Ende. Ob das jetzt der 1-0 wird, der 3-0 wird oder was auch immer, aber du musst dieses Match gewinnen, um dieses Selbstvertrauen zu haben, dann gehst du in dieses erste Spiel rein und dann musst du diese 3 Punkte machen. Und das hebt die Stimmung. Das heißt dann nicht, dass wir überheblich werden oder sonst irgendwas, aber jeder, der sich im Fußball ein bisschen auskennt, weiß, wenn du diese 3 Punkte machst und du kommst zu Holland, und die sind jetzt nicht im Moment wirklich top, für mich keine Top-Nation, dann haben wir alle Chancen, wirklich weit zu kommen.
Über die Mannschaft, die am wenigsten geredet wird, ist die Ukraine. Die waren relativ souverän in der Qualifikation. Shevchenko spielt jetzt das erste große Turnier als Teamchef. Sehr routinierte Truppe, sehr viele alte Kämpfer drinnen, glaube ich 10 Spieler von Kiew. Wie ist Ukraine einzuschätzen? Unangenehm?
Ja, unangenehm, aber traditionell für uns unangenehm. Ich habe vor kurzem mit Marcel Koller gesprochen, eben über die Ukraine, und da hat es ja auch Länderspiele gegeben. Er hat gesagt, ja, die waren immer unangenehm, weil die extrem körperlich zu Werke gehen und auch kicken können. Also ich glaube, dass sie mit uns ziemlich auf Augenhöhe sind. Also da würde ich jetzt nicht sagen, wir sind fix drüber oder die Ukraine ist fix drüber. Das wird eine ziemliche offene Partie, wo halt dann eben Kleinigkeiten Ausschlag geben. Also ich habe zum Beispiel wegen den Standardsituationen, ich glaube bei der WM 2018 fast 44% der Tore aus Standardsituationen, 11er nicht eingerechnet. Also das sieht man eigentlich fast die Hälfte aller Tore. Also das wird extrem wichtig und solche Partien werden dann durch solche Sachen oft entschieden. Also Ukraine, glaube ich, ist richtig, richtig unangenehm. Ja.
Das werden die Holländer hoffentlich zu spüren bekommen. Also auch das Parallelmatch Ukraine gegen Niederlande wird schon richtig.
Es werden diese Duelle, die vorher sind, wenn wir in der dritten Partie gegen die Ukraine und wir haben vorher unsere Punkte, dann wird dieses Match nicht mehr wichtig sein. Ja. Sondern dann kannst du dich schon, dann gehst du auch ganz anders dort rein. Gleichzeitig muss man auch warten, wie hat die Ukraine performt bis dorthin. Die sind nicht zu unterschätzen, das ist eine gute Mannschaft. Aber ich glaube trotzdem, dass wir über die Ukraine zu stellen sind. Ich glaube, dass wir besser sind wie die. Und ich glaube auch, dass wir besser sind wie Nordmazedonien. Und ich glaube auch, im Moment sind wir besser wie Holland.
Na gut, dann sag, wie viele Punkte werden wir machen in diesen 3 Spielen?
9.
Neun Punkte, 3 Siege. 9 Punkte,
ja, wir kommen in 9 Punkte weg.
Boom. Du gehst mit 4 Punkten zum Spiel der Ukraine, oder wie?
Nein, das weiß ich nicht. Ich sage, wir machen 4 oder 6 Punkte und steigen auf.
Okay.
Also wünschen. Man kann ja nicht fordern oder verlangen. Auch jetzt nicht als Journalist, sondern als österreichischer Fußballfan würde ich sagen, ich erwarte mir auch von dieser Mannschaft, dass sie den Aufstieg schaffen. Aufstieg schaffen heißt erfolgreiche EM, weil bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft. Das heißt, das wäre der nächste Schritt, dann wäre es erfolgreich. Ob sie es jetzt als Gruppensieger machen, als Zweiter oder vielleicht als Dritter, ist eigentlich sekundär, weil du kommst weiter. Das ist einmal das Wichtige, glaube ich.
Dann sind wir schon beim nächsten Tipp, Europameister.
Ich kann ja die Torschützen ansagen. Die Torschützen, Torschützen das war, nicht, aber das Tor verhört, das kann ich da sagen.
Das heben wir uns auf, wenn wir dann sehen, was gegen Slowakei
passiert. Wir gewinnen 3-mal 1.
Wir haben noch einige Stammtische unmittelbar vor dem Turnier und während des Turniers. Aber knapp 2 Wochen davor, wer ist jetzt dein großer EM-Favorit. Es kommen wirklich, es ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Man kennt 6, 7 Nationen schon. Also es ist nicht nur Frankreich und nicht nur die Deutschen, die traditionell immer genannt werden. Wer ist denn dein Favorit?
Also Frankreich ist natürlich für meine Begriffe der Top-Favorit, keine Frage. Und ich sehe die Deutschen nicht als Mitfavorit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
die sehe ich nicht als Top-Favorit. Ich sehe auch die Portugiesen mit in der Verlosung. Ich sehe aber auch die Engländer. Und mein so Geheimfavorit, so hinten noch, ein bisschen Belgien.
Belgien. Ich hätte gesagt Dänemark.
Nein, Belgien. Belgien ist für mich, das ist eine echt gute Mannschaft.
Du schaust viel nach Belgien, weil quasi nach und auch den Holzhauser so einige Spieler dort beobachtet hast. Belgien war jetzt schon auch zweimal so, dass man gesagt hat, die sind heißer Mitfavorit, aber
ja, aber bei der WM waren sie trotzdem dann Dritter. Das ist ein Ausrufezeichen. Und ich glaube, dass sie die Norm stabilisiert haben und ich glaube, dass sie wirklich also Außenseiterchancen, große Außenseiterchancen haben. Bin ich davon überzeugt. Wird natürlich, De Bruyne wird ein wichtiger Punkt sein, ob es für den verletzungsbedingt, aber es ist zum Beispiel, es sind einige Spieler, sehr wichtige Spieler von Belgien, die jetzt vielleicht im Vorfeld verletzt waren, oder vielleicht nicht so eine gute, oder nicht so eine körperlich ansprechende Saison, der Witzel zum Beispiel von Dortmund, der war ja lange Zeit verletzt, ist aber jetzt wieder im Tempo, Eden Hazard, wissen wir alle, dass er bei Real im ersten Jahr einen extrem schwierigen Stand gehabt hat. Aber genau das kann jetzt der ausschlaggebende Moment sein, weil die sind trotzdem noch einen dicken Frischer als alle anderen.
Belgien, cooler.
Kann hinten raus dann entscheidend sein.
Ich werde mir die Quoten anschauen, noch eine Szene riskieren auf Belgien. Wer ist denn dein heißer Favorit auf dem Titel, lieber Alex?
Die Deutschen auch nicht so richtig. England, Frankreich. Portugal in der Offensive extrem gut aufgestellt. Also da wird ja sogar diskutiert, in Portugal sogar, ob der Cristiano Ronaldo nicht dem einen oder anderen im Weg steht. Und ja, genau, die Sorgen hätten wir gern. Aber bei mir immer ein sentimentaler Tipp, aber bin ich gespannt, wie die Mannschaft benannt ist. In der Quali waren sie sehr gut. Italien ist aber eine sehr junge Mannschaft. Also da muss man abwarten, wie die mit dem Turnier umgehen. Aber von der Qualität eine sehr interessante Mannschaft, die, wenn sie einmal einen Rhythmus haben, vielleicht wirklich auch weit kommen.
Was mich überrascht, 2 Experten und kein Spanien, das ich da höre. Spanien, das die letzten Jahre die großen Turniere geprägt hat, wo jetzt überraschend kein einziger Realspieler dabei ist. Also schon eine spezielle Spanien-Mannschaft.
Das heißt, Alaba ist der einzige Realspieler bei der Euro. Ja.
Aber ich noch einmal, Spanien ist auch in einem Umbruch. Die haben sich auch komplett neu aufgestellt. Es sind viele junge Spieler dabei und die noch nicht mit diesem Turniermodus und was da alles auf einer zukommt, noch nicht so richtig konform sind. Da muss man wirklich abwarten. Ich glaube nicht, dass sie zu den Top-Favoriten gehören. Ich glaube, dass diese Mannschaften mit den gestandenen Spielern große Chancen haben, das zu machen. Wie gesagt.
Bekannt, dass sie gegen die Deutschen war natürlich schon, da hat man schon gesehen, welche Qualität die Mannschaft hat. Ist aber momentan vielleicht irgendwie schwer einzuschätzen, wie das Werkel dort rennt. Also
ja, aber das ist ja das, was wir gesagt haben, weil wir beide ja die Deutschen, die haben ja nicht so weit vorne sind. Ich bin von dieser deutschen Nationalmannschaft eigentlich nicht wirklich überzeugt, weil alleine jetzt, wenn man jetzt schon sieht, nicht, der Jogi Löw hat jetzt einen dreifachen Vorrückzieher gemacht, indem er Hummels und Müller wieder ins Team einberuft. Das heißt, sein Weg, den er eigentlich nach dem letzten Großereignis eingeschlagen hat, hat nicht funktioniert. Aus. Das ist also, das muss man auch ehrlich sagen. Jetzt haben wir die 2 wieder zugeholt und wenn die 2 jetzt sollen, aber jetzt sind diese Allheilsbringer. Natürlich haben sie Qualität. Aber ich glaube nicht, dass sie als Mannschaft so gefestigt sind, dass sie um einen Titel mitreden können.
Wenn du Belgien sagst, sage ich Dänemark. Also mir gefallen die richtig sehr gut. Die halte ich für sehr spannende Truppe. Auch wenn sie am Tivoli gegen die Deutschen jetzt nicht groß gespielt haben, aber Dänemark ist allein, was sie gegen Österreich gesagt haben. Also da ist auch eine Top-Mannschaft. 2 Themen noch, die zu einer Euro dazugehören. Das eine ist die Wäsche. Es gibt irrsinnige Reaktionen auf das Auswärtstrikot der Österreicher. Also ich habe mir gehört, Schwarz-Türkis trampelt auf Grün herum und so. Also es geht ins Politische ab und alles Mögliche. Die Fans sind nicht wirklich happy mit diesen Dressen. War es dir immer wichtig, dass du fesch warst, welche Dress das war? Oder musste es wie beim Hans Krankl rot-weiß-rot sein? Oder wie siehst du die Diskussion über die Leiberl der Österreicher?
Eigentlich lachhaft, weil es wirklich vollkommen wurscht ist. Die andere Seite ist, ich hätte es auch gerne, wenn wir in unseren traditionellen Farben spielen würden, sprich Rot-Weiß-Rot.
Die sind nicht schwarz-türkis.
Gefällt mir nicht aus. Das hat mehrere Gründe.
Wir spielen zweimal auswärts quasi, sprich die Paarungen heißen Niederlande, Österreich, die heißen Ukraine gegen Österreich. Nur einmal zur Eröffnung spielen wir in Rot-Weiß-Rot quasi gegen Nordmazedonien. Die Dressendiskussion, wie kommt die bei dir an?
Bin da beim Andi. Das Schwarze gefällt mir gar nicht. Mhm. Schaut auch aus irgendwie wie ein Trainingsleiberl. Ja, das Rot und das Weiß wäre klassisch. Wenn wir Rot spielen gegen Mazedonien, dann ist der Weg zum Sieg hoffentlich damit geebnet und dann ist es wurscht, wenn wir mit den anderen Dressen spielen.
Ja, Nordmazedonien hat ja auch die Diskussion gehabt. Die haben ihre Dressen gekriegt und dann war das zu Weinrot, nicht Orangerot, wie es in ihrer Farbe ist. Also da haben sie auch gleich mal die Wäsche einstampfen müssen.
Aber auf der anderen Seite, wenn wir bis ins Viertelfinale mit den Dressen kommen, werden alle sie lieben.
Ja, nein, sie
ist. Wenn alle auf der Straße wieder umrennen mit schwarzen Leibeln und pinken Hosen, also türkise Hosen, furchtbar.
Das ist auch geblieben, der Bachmann ganz als Pink Panther, auch sehr speziell. Und dann natürlich, die EM ist auch immer etwas, um mit Freunden zu schauen. Jetzt wird weiter gelockert, Sperrstunde 24 Uhr. Die EM schaut man sich mit Freunden an. Lola 1 wird traditionell VIP. Tische und auch Public Viewing im Feuerdorf, im Prater haben. Ist das was man sich mit Freunden anschaut, bei Public Viewing, vor dem Fernseher? Wie haltest du es da, wenn du nicht arbeiten musst?
Absolut, ja, ich bin dem Bukarest dabei, im Mazedonien-Spiel. Aber sonst, ja, ist man ja gewohnt, dass man gemeinsam schaut, allein Champions League-Abende und so. Und das könnte zum Beispiel auch dieses Public Viewing, dass man, wenn das Wetter dann schöner wird, dass man draußen sitzt, diese Euro-Stimmung, dass die dann kommt, die jetzt halt bis jetzt noch nicht so wirklich aufgekommen ist. Und ich glaube, das könnte dann mit dem ersten Spiel, am 11. Eröffnungsspiel in Rom, Italien, dass man dann auf einmal sieht, ach, der Sommer ist da. Ne?
Geht dir auch so? Bist du auch ein Fan von Public Viewing oder gemeinsam mit Freunden zu schauen?
Ich freue mich auf alle Match bei der Europameisterschaft und ich freue mich, dass ich mit dir die meisten schauen kann. Auf das freue ich mich. Ich sehe mit meinem Freund die Europameisterschaft und auf das freue ich mich, weil wir zwar können sie austauschen, da wird der Schmäh rennen ein bisschen, wir können das eine oder andere Glaserl dazu trinken. Auf das freue ich mich.
Was für ein Schlusswort. Da muss ich mich direkt bedanken. Andi Ogris und ich werden uns die Europameisterschaft hauptsächlich in Wiener Prater reinziehen. Der Alex Strecher wird beim Kurier seine Expertisen abgeben, wird die Spieler benoten und uns sagen, wie wir aufsteigen ins Achtelfinale, dann ins Viertelfinale. Mal schauen, wie weit Foda und die Truppe uns begleitet. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Stammtisch nach der Slowakei-Partie. Beim Andi Ogris werden wir uns wieder einen Kollegen oder einen Journalisten einfallen lassen, beziehungsweise auch den einen oder anderen Spieler, einen Trainer, Experten. Wir haben etliche Stammtische noch vor. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.